Hey, ich bin Caro, Projektmanagerin bei FutureSachs und eure Moderatorin bei Generation Innovation, dem Wissenspodcast von FutureSachs. Mein Ziel ist es, mit spannenden Gästinnen und Gästen euch die aufregende Welt der Innovation nahezubringen. Heute geht es uns um das Wie. Also wie komme ich auf eine innovative Idee und wie wird daraus ein Geschäftsmodell? Zu Gast sind heute Jan, den kennt ihr schon aus der letzten Folge, und Marion. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
Marion Matern, und durch meine Post-it-Liebe helfe ich Gründerinnen und Gründern beim Kreieren von Ideen und zur Überführung des Geschäftsmodells.
Jan Wawarek, ich war Landessieger bei Jugend forscht und bin jetzt CTO bei Manor Robotics hier in Dresden.
Die Folge ist randvoll mit Input, deshalb lasst uns starten. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Heute in der zweiten Folge unseres Podcasts Generation Innovation. Wir haben in der ersten Folge viel ums Thema Mindset gesprochen. Dieses Thema It's all about why. Warum sollte man sich den, ja, gegebenenfalls Stress auch wirklich antun? Und heute soll es wirklich auch darum gehen, wie komme ich denn jetzt auch auf meine Idee? Also was ich dann wirklich auch gründen könnte, wenn ich es denn wollte. Heißt, wir werden darüber sprechen, wie können wir alltägliche Probleme in Geschäftsmodelle umwandeln? Was gibt es vielleicht auch für tolle Tools, für Methoden? Genau, und ja, und wir starten einfach mal direkt mit der Frage. Wir reden die ganze Zeit über Innovation, über innovative Geschäftsmodelle. Was ist denn überhaupt der Kern eines innovativen Geschäftsmodells zu Beginn?
Da hast du eine schöne rhetorische Frage gestellt. Da werden sich immer alle drüber streiten. Aber am Ende ist das Problem natürlich sehr wichtig, was wir versuchen zu lösen. Und ich glaube, oftmals verfällt man auch erstmal in eine Problemgenerierung, die man sich selbst erarbeitet und denkt, jetzt habe ich eine Lösung für etwas, aber es geht eigentlich eher darum, noch tiefer in dieses Problem einzusteigen, und am Ende ist es tatsächlich ein kleiner Eisberg, der am Ende viel, viel größer wird, und da einzutauchen und durchzubohren, das ist, denke ich, die Challenge dieser Folge.
Genau. Auf jeden Fall, also du sagst ja, innovative Geschäftsidee, und dieses Wort innovativ heißt ja, dass man irgendwas erfinden muss, und dadurch, dass es halt vorher noch nicht da war. Also man, im besten Fall hat man ja wirklich ein Problem, wo es ja jetzt aktuell einfach keine Lösung dazu gibt, und dann muss man eben halt auch einfach kreativ werden. Das hat viel mit Kreativität zu tun. Man sollte aber aufpassen, glaube ich, dass man nicht nur, weil man Bock auf Startup hat, sich auf Krampf quasi jetzt ein Problem sucht, und was vielleicht nicht mal unbedingt ein Problem ist, aber nur weil man halt irgendwie was haben will, womit man startet, sondern im besten Falle kommen halt die wirklich wichtigen Ideen und die wichtigen Probleme, die es zu lösen gilt, die kommen halt natürlich auf einen irgendwie zu. Also die merkt man so mal nebenbei, oder das begleitet dich irgendwie im Alltag. Und das sind eigentlich immer die besten Sachen und die besten Ideen, die man dann eben angehen sollte. Und aber leider nicht mit irgendwie mit Vorbehalt, so ich suche mir jetzt eine Idee. Ja. Hast du, glaube ich, auch gerade schon gesagt. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil man dann vielleicht zu schnell irgendwo reinstartet, nur weil man Bock auf das Starten hat.
Ja, genau. Ja. Und wenn schon, kann man vielleicht ein guter Co-Founder sein, ne? Dass man wieder sagt, man nimmt sein Talent, was man hat, und dockt sich vielleicht irgendwo an.
Das stimmt natürlich.
Dann hat man diesen Stress des Problemsuchens nicht,
stimmt,
oder
ja,
des Identifizierens. Ja. Und andernfalls, wie Jan schon sagte, geht es vielleicht um die eigene Expertise, die man hat, oftmals vielleicht aus einem Hobby heraus, und man sagt, da kennt man sich aus, da kennt man den Struggle, und versucht da dann tiefer reinzugehen.
Genau. Und das ist halt vor allem auch für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal so eine kleine Story nebenbei, weil wir ja viel so über Alltagsprobleme jetzt schon so gesprochen haben, ne? Dass Probleme eigentlich auf der Straße liegen, gefühlt. Wir hatten ja die Innovation School in diesem Jahr wieder, und da war eine ganz süße Geschichte einfach dann entstanden auch. Die Annalena, wirklich eine 14-jährige Schülerin, hatte dann eben auch so gesagt, oh ja, mich nervt total, dass ich immer irgendwie meine Klamotten zusammenlegen muss, und dass das irgendwie, ich will ja auch nicht, dass meine Mutti das immer machen muss, ne? Fand ich sympathisch an der Stelle. Genau, deswegen hat sie gesagt, sie will einen Roboter entwickeln. Und dann gab es natürlich so ein Pitch-Finale am zweiten Tag und da waren auch tolle Alumni-Unternehmen aus unserem Netzwerk dabei, die ja dann wertvolles Feedback gegeben haben. Und da kam aber natürlich so ein Punkt, naja, also so ein Roboter da entwerfen, da brauchst du schon ganz schön Expertise auf dem Gebiet, ne? Traust du das zu? Und sie stand eben einfach da und meinte, ja, ich bin 14, warum nicht? Ne? Also die war da total,
abgeklärt
und hat eben auch gesagt, ja, das ist vielleicht ein großes Problem, das ist ein großes Thema, aber ich werde mich dem annehmen und ich bin gespannt, was mir rumkommt. Ne? Und ich glaube, diese Einstellung, die sollte man sich einfach irgendwie so ein bisschen abschauen und im Endeffekt einfach losmachen. Ne? Aber was du auch schon gesagt hast, Thema Problem ist nicht gleich Problem, ne? was sich jetzt wirklich vielleicht lohnt anzugehen. Deswegen da vielleicht auch gleich mal die Frage an euch, wie identifiziert ihr Probleme, die halt wirklich es wert sind, dass man ja nach einer innovativen Lösung sucht?
Da gibt es ja verschiedene Arten von Problemen, könnte man vielleicht sagen. Es gibt ja manche Probleme, die entscheiden darüber, ob irgendwas möglich ist oder ob es überhaupt nicht geht. Zum Beispiel, wenn man eine Brücke baut. So, wenn man die Idee hat, okay, ich möchte auf die andere Seite kommen, dann baue ich jetzt eine Brücke und dann ist jetzt Brückenbauen quasi dein Startup, deine Idee. So, und wenn du das geschafft hast, dann ist jetzt zum allerersten Mal irgendwas möglich. Und dann meistens machst du dann einen kompletten neuen Markt auf, als Beispiel jetzt. Aber es gibt noch die Arten von Problemen, die eher so auf die Effizienz quasi abzielen. Zum Beispiel, wie wir das bei Mana Robotics machen. Bei uns, der größte Painpoint, den wir ja lösen, also wir machen ja so Koch-Automatisierung halt per Roboter und wir sparen zum Beispiel den Kunden in erster Linie Zeit ein. So. Das ist möglich, dass man das selbst manuell macht. So. Natürlich könnte man jeden Tag kochen, aber unser Claim ist ja, dass wir das halt eben automatisch machen können und das aus der Hand geben und so uns quasi Zeit einsparen. Und was solche Probleme und solche Problemlösungen angeht, kann man ja auch sehr viel argumentieren. So, du hast jetzt Zeit geschaffen, das ist ja quasi der Core Value. Was kann man denn stattdessen mit der Zeit machen? Zum Beispiel Familie, zum Beispiel irgendwie Hobbys, hast du mehr Zeit für Hobbys oder für Sport oder all solche Sachen. Also das ist auch sehr interessant, da in die Richtung zu gehen. Also genau.
Du bist ja auch schon früh in die Zeitoptimierungsschiene gefahren, als du deinem Bruder im Prinzip den Müllsammelroboter her
fürs
Zimmer
aufräumen.
Das werde ich mal meinem Bruder sagen, warum er das früher nicht für mich gemacht hat.
Genau, also vielleicht einfach bevor wir zu Marion kommen, die Hintergrundstory eigentlich, wie dein Jugendforschprojekt eigentlich zustande kam.
Nochmal ganz kurz, also mein Jugendforschprojekt war ja quasi ein Roboter, der so Parkanlagen, so Seitenstraßen quasi mobil anfahren kann, so ungefähr Schuhkasten groß war der Roboter. Und dann Müllobjekte erkennt und die halt über einen Arm aufsammelt und halt entsorgt, also quasi so die Stadt aufräumt. Aber der Ursprung von der Idee kam, als mein kleiner süßer Bruder mal so gefragt hat, mich einfach so, weil ich immer so gebastelt habe und so, hat er so gesagt, kannst du mir nicht mal einen Roboter basteln, der mir mein Zimmer aufräumt, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil das halt einfach ein Aufwand ist. Und in dem Sinne war das jetzt das Problem. So, man hat keine Lust, sich selbst um das Aufräumen des Zimmers zu kümmern. Gut, die Idee habe ich dann genommen und quasi noch ein bisschen größer gedacht und das halt quasi auf die Umwelt angepasst und habe dann daraus die Idee quasi gewonnen, in die Richtung den Roboter zu basteln. Und also es kann auch von woanders herkommen, der Pain. Ja. Solange man merkt, okay, da ist wirklich ein Problem und das kann jemandem weiterhelfen, dann let's go. Es muss nicht immer von einem selbst kommen.
Tja, da werde ich wohl nochmal mit meinem Bruder reden müssen. Vielleicht noch zurückkommen zu der Frage, und wie Jan auch schon sagte, es gibt verschiedene Arten von Problemen. Ne? Wenn ein Pilot fliegt und ist im Autopilot und es fängt an zu stürmen, dann ist sein Auftrag, alles klar, Checklisten, ich muss jetzt wieder ausschalten, Problem gelöst. Ja. Oder mein Handy fällt runter, vielleicht checke ich erstmal irgendwie Display, Problem gelöst. Aber es gibt halt sehr viele Probleme, wo wir halt nicht wissen, wo dieses Ursprungsproblem ist, wo wir wieder beim Eisberg sind. Ne? Warum verhält sich ein Kunde XY so, wo wir wirklich sehr genau eintauchen müssen. Und in der Geschichte stecken auch schöne Sachen drin, nämlich genau die das ausmachen, nämlich Empathie. Es ist schön, dass es in der Familie liegt. Ne? Also die Empathie für den kleinen Bruder zu sagen, ja, ich fühle, was er fühlt und will das halt lösen. Und dementsprechend den Nutzerblick dafür ne, oder einen späteren Kundenblick. Und ich denke, das sind erstmal so die zwei Punkte, die es essentiell machen, ob sich ob es sich lohnt, ein Problem tendenziell zu lösen. Und dann geht man ja meist noch so ein Stück weiter und sagt, gut, jetzt hinterfrage ich erstmal so den Status quo. Was gibt es denn irgendwie gerade? Ja. Und warum ist denn das alles gerade so dreckig im Park? Warum kriegen wir das nicht irgendwie erstmal so hin? Warum brauchst du den Roboter? Aber ja, den brauchst du halt gerade, weil wir Menschen das einfach gerade nicht machen. So blöd es auch ist.
Ja.
Ne? Und deswegen denke ich so, das sind die Punkte mit dem, was ich vorhin schon sagte. Man ist vielleicht noch irgendwie Experte in seinem Hobby und bastelt da oder ist beim Fußball da. Gibt es auch schöne Geschichten, wie glaube ich es war ein afrikanischer Vater, der hat für seine Tochter Fußballschuhe designt und hat sozusagen das Leder in verschiedenen Farben gemacht. Also der Spann war rot, die Innenseite war blau und konnte halt so, wenn er mit ihr trainiert, sagen, jetzt schießt du mit rot. So, ne? Das sind total simple Sachen, aber hat halt geholfen und das dann auch dann größer zu machen. Und deswegen sind das, denke ich, so die drei großen Punkte.
Genau.
Ja, cool. Genau, also jetzt haben wir sehr über Probleme gesprochen, sehr problemorientiert. Wir wollen ja aber lösungsorientiert sein, wie wir schon in unserer ersten Folge gesagt haben. Ne? Wir wollen Lösungen finden. Genau, welche Möglichkeiten gibt es dann jetzt? Also wenn ich jetzt, na, ich habe jetzt ein Problem gefunden, ich habe gesehen, okay, das lohnt sich auch, das genauer anzugehen. Welche Wege, vielleicht direkt mal an Marion, welche Wege kennst du erstmal oder welche Prozesse kannst du da vielleicht auch beschreiben, die man da gehen kann, um so ein Problem wirklich Schritt für Schritt anzugehen.
Genau, man hat jetzt einen Impuls, man hat vielleicht erstmal so eine Idee. Idee heißt ja noch nicht mal Geschäftsidee. Ne? Idee ist ja wirklich erstmal nur das Typische, ich mal irgendwas auf die Serviette und denke dann mal irgendwann später drüber oder verkaufe die dann irgendwann sehr teuer, dass das die eine Idee war, die mich zum Unicorn gemacht hat. Was ich erstmal empfehlen würde, ist vielleicht erstmal zu schauen. Es gibt ja oftmals irgendwelche Megatrend-Maps oder welche Trends existieren denn gerade oder irgendwelche Hype-Cycles. Klingt jetzt alles total wissenschaftlich, so ist es gar nicht gemeint, aber dass man erstmal das ein bisschen einordnen kann, trifft das gerade einen Puls der Zeit und läuft ja vielleicht noch ein bisschen mehr mit in die Zukunft. Oftmals gibt es natürlich auch externe Einflüsse, die natürlich meine Idee mit beeinflussen werden. Ne? Also typischerweise, wenn als Fukushima war, sind danach halt die Ideen für Roboter, die halt reinfahren, damit sie nicht radioaktiv bestrahlt werden, halt in die Decke geschossen. Ne? Na klar, viel Forschungsgelder und so. Aber das sind erstmal so, man sagt, was beeinflusst uns eigentlich gerade und was wollen wir bewirken? Und dann natürlich, und es fängt auch schon mit einer simplen Idee an, die vielleicht zu einer Geschäftsidee weiterentwickelt werden kann, Leute zu befragen. Ne? Und das ist halt nicht unbedingt Mama, Papa, die einem immer das Beste wollen. Na, der Bruder hat vielleicht gutes Feedback gegeben, aber du hast auch sein Problem gelöst. die wollen uns halt nicht wehtun. Ne? Und da vielleicht schon etwas den typischen Testballon aufzumachen, was sagen die Leute dazu? Ne? Und das sind so die ersten Schritte, um erstmal die Idee zu verstehen oder das Problem drumherum weiter zu vertiefen.
Ja, du hast es schon gut angesprochen, gerade auch mit dem Rumfragen und sich andere Perspektiven einzuholen, das finde ich sehr gut. Weil auch wenn man das Problem jetzt erstmal hat, nehmen wir doch mal einfach mal jetzt mit dem, dass die Städte vermüllt sind zum Beispiel. Das Problem hast du jetzt erkannt und möchtest das irgendwie angehen. Und da sollte man aufpassen, dass man dann nicht zu voreingenommen ist. Also nennt man auch ein Bias, dass man halt sagt, okay, zum Beispiel ich, wenn ich mir jetzt das Problem angucke, ich habe Bock auf Technik, ich habe Bock auf Robotik und würde das jetzt lösen mit einem Roboter, der rumfährt und das einsammelt. Aber es gibt ja an sich, um das Problem zu lösen, auch andere Wege. Zum Beispiel könnte man irgendwie eine Organisation irgendwie drumherum gestalten, wo man Leute anstellt, irgendwie Minijobber und die sammeln das an sich auf. So. Und dann wäre das Problem der vermüllten Straßen auch gelöst. Und dann muss man halt eben gucken und abwägen, okay, was ist denn davon jetzt auch die beste, die schnellste, vielleicht die wirtschaftlichste Alternative, dieses Problem jetzt eben anzugehen. Und da ist eine Möglichkeit, eben mit Leuten zu quatschen, sich da Ideen reinzuholen. Vielleicht gibt es ja noch einen dritten Weg oder einen vierten, wie man das lösen kann. Ganz viel Feedback eben reinzusammeln. Du sagst schon, also ich finde auf jeden Fall Familie und sowas und den engsten Freundeskreis anzusprechen zuerst erstmal gut, weil da hast du schnell erstmal irgendwelche Ideen und Einflüsse. Aber auf jeden Fall, die wollen dir ja nicht wehtun.
Das ist ja meist auf einem Smalltalk-Level.
Genau.
Also es ist nicht dieses wirklich, ich gehe jetzt face-to-face auf jemanden Fall. Fremden zu. Also dass man natürlich, Quatsch, genug mit meinem Mann und mit meinem Bruder über irgendwelche Nerd-Sachen.
Genau.
Aber das ist ja dann am Ende trotzdem eher so
genau.
Und das also Feierabendbier, statt dieses Face-to-Face.
Das ist für den ersten Schritt ganz gut, aber um dann wirklich auch inhaltlich und positiv-kritische Informationen noch dazu zu erlangen, da braucht es auf jeden Fall noch, sagen wir mal, fremden Einfluss, dass man mit fremden Leuten quatscht und irgendwie auf zum Beispiel auf LinkedIn mal irgendwie eine Umfrage macht und da irgendwie einen anonymen Umfragezettel rumgibt, wo man auch halt reinschreiben kann, was man wirklich denkt, ohne jetzt irgendwie persönlichen Zusammenhang zu der Person zu haben. Weil erst da kriegst du auch wirklich die absolut unvoreingenommenen Meinungen dazu. Und das ist ein richtig wichtiges Tool, was ich da nur empfehlen kann, halt rumfragen. Wenn du das Problem hast, was könnte die richtige Lösung dafür sein? Weil da gibt es immer mehrere Möglichkeiten.
Genau, also wenn man irgendwo mal dann verschiedene Pitches hört und die Wettbewerbsfolie kommt und es steht halt da, es ist die einzig wahre Problemlösung, dann ist was faul.
Ja.
Weil alternativen Substitute gibt es immer in irgendeiner Form.
Genau, ne, das ist im Prinzip ja so das Thema, was gibt es irgendwie auch für Fallstricke, ne? Irgendwie im Punkto Ideenfindung. Ne? Also wir hatten jetzt zum einen das Thema, dass man denkt, die einzige Idee, die man gerade hat, ist irgendwie so das einzig Wahre.
Also die Fixierung da drauf.
Und genau, dass man eben einfach, weil man da die Expertise vielleicht hat, dass man eben denkt, das passt. Mhm. Gibt es aus eurer Sicht jetzt irgendwie noch weitere Punkte?
Na, daraus erschließen sich weitere. Mhm. Ne? Wenn ich weiterhin immer auf diese eine Idee fixiert bin, dann habe ich einfach nicht mehr die Anpassungsfähigkeit oder die Flexibilität, die man braucht, wenn man eigentlich den Tipp aus der vorherigen Frage jetzt aufgenommen hat, mit Kunden zu sprechen. Ne? Ja, weil der Kunde ist im Endeffekt wie so ein Kompass, der mich leiten kann. Ne? Also man soll jetzt nicht mit jeder Meinung des Kunden sofort seine Strategie umwerfen, aber gibt ja im Endeffekt eine Richtung vor.
Genau.
Und dementsprechend fehlen halt dann die Iterationsstufen, das Produkt oder die Dienstleistung einfach besser zu machen oder besser für den Kunden herauszukristallisieren.
Weil am Ende sind das ja die Leute, die dann größtenteils von deiner Lösung auch profitieren. Also selbst wenn man selbst den Park zu dreckig findet, am Ende schaffst du eine Lösung, die das für alle Leute irgendwie gut machen kann. Und deshalb sollte man da auf jeden Fall auch auf die zukünftigen Kunden quasi auch Acht geben und vorher schon fragen. Und ein wichtiger weiterer Punkt, nicht nur auf die Lösungsart quasi jetzt gesprochen, also wie schon entweder robotisch oder mit einem Service oder sowas, Den Umfang der Lösung, kann man auch nochmal überdenken. Zum Beispiel könnte man sagen, entweder man verkleinert den und sagt, okay, du kriegst den Tipp rein, dass es vielleicht gut ist zu starten, erstmal nur in Dresden, dass du dir einen Park raussuchst und erstmal nur dafür jetzt dir eine Lösung überlegst, wie man den jetzt sauber macht. So, da bist du wahrscheinlich schneller, hast du das Problem schneller gelöst, kannst es vielleicht nicht so flexibel an andere Parks anpassen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, da kannst du den Scope verkleinern. Oder du sagst, man könnte die Organisation so aufsetzen, dass du den Scope noch vergrößerst und sagst, okay, wir setzen die Strukturen so auf, dass wir nicht nur Parks sauber machen können, sondern wir können auch öffentliche Gebäude reinigen drinnen und da noch Sachen aufräumen und noch die Möglichkeit haben, doch noch irgendwie Kinderzimmer aufzuräumen und sowas. Dann hätte man den Scope noch viel größer gefasst. Das ist jetzt bloß mal ein plakatives Beispiel, das lässt sich auf ziemlich jedes Problem und jede Lösung dazu nochmal anpassen. Aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger strategischer Punkt, den man sich vorher überlegen sollte, inwieweit und in welcher Größe man das Problem, was man identifiziert hat, auch wirklich lösen will. Weil manchmal will man es einfach nicht komplett lösen, weil es einfach ein viel zu großer Aufwand ist.
Ja. Beziehungsweise kann es schnell überkomplex werden.
Genau.
Man kann es halt einfach überkomplizieren. Und wenn ich jetzt so an die Vergangenheit denke, da habe ich oft wissenschaftliche Auskundungen begleitet, also aus der Universität heraus. Und die sind oft sehr verkopft. Ne? Man forscht an einer gewissen Technologie oder an einem Produkt und sagt, das ist das Baby. Das sind wir wieder bei Punkt 1, Fixierung auf die Idee. Und da die halt nicht oft in der Lage waren, Kundinnen und Kunden zu befragen, ist dieses Lernen gar nicht da, dass vielleicht diese 7 Features, die sie sich vorgestellt haben, dass die da Oberknaller sind, es am Ende vielleicht doch ausgereicht hätte, es sind genau diese 3 Features und die Kunden sind trotzdem bereit, dafür das Doppelte zu bezahlen. Ne? Und das sind halt so die Fallstricke, dass dann wieder zu komplex gedacht wird und das vielleicht sogar am Ende sogar so eine Barriere ist, dann zu sagen, ich höre auf, statt nochmal simpel oder vielleicht nur mit dem Park zu denken, mit dem einen Park.
Ja.
Genau.
Genau, also ihr habt ja jetzt im Prinzip schon so ein bisschen dieses schrittweise eigentlich ja immer schon so ein bisschen angeteasert, ne? Marion, da gibt es natürlich ein tolles Tool. Ich glaube, die meisten, die so im Startup-Kontext irgendwie schon so unterwegs sind, kennen das Design Thinking, ne, diesen Prozess. Magst du da vielleicht mal kurz was zu erzählen? Also was bringt mir so ein Tool? Und ja, wie helfe ich mir da sozusagen eigentlich selbst weiter?
Genau, also Design Thinking stammt von der Stanford University tatsächlich. Also ist tatsächlich erstmal wissenschaftlich durch Ingenieure sogar seinerzeit belegt worden und schwappte dann nach Deutschland durch das Hasso-Plattner-Institut, was man vielleicht aus Potsdam kennt, beziehungsweise von TSG Hoffenheim als SAP.
Okay.
Das Ziel ist einfach nutzerzentriert, kreative Lösungen zu entwickeln. Ja, so ein klassisches Workshop-Format. Man hat diverse Schritte, die man durchläuft, um zum einen total breit zu denken und dann aber wieder konzentriert, analytisch erstmal das Problem zu verstehen und später auch wieder breit Ideen zu entwickeln und den Prototyp wieder sehr zielgenau zu entwickeln. Und dafür, und das ist eigentlich so der softe Teil, der trotzdem extrem viel ausmacht, interdisziplinäre Teams. Also so wie wir jetzt, glaube ich, hier sitzen, sind wir recht interdisziplinär, der Robotikexperte, ich habe irgendwas mit Wirtschaft gemacht.
Wirtschaftsingenieur,
Bindeglied. So, und wir haben alle verschiedene Blickwinkel, am besten wir holen uns noch einen Psychologen dazu, ja, und eine Soziologin und haben dann einfach einen guten Blick auf unsere Idee zum einen und können das gut beleuchten und es bedarf halt, es ist halt sehr viel intuitive Arbeit, ne? Also sehr bewusst knackige Zeit, in der man etwas zu erledigen hat, einfach aufgrund, dass man dann sehr viel Bauchgefühl hat. Und genau, diesen Prozess zu durchlaufen, hilft einfach, nutzerzentriert Ideen zu entwickeln, tatsächlich einen Prototypen fertig zu haben. Und die letzte Phase ist tatsächlich auch immer wieder die Iterationsschleife. Das kann mal wieder sein zum Prototyp, das kann mal sein zum, haben wir den Kunden richtig befragt? Gibt es auch verschiedene Arten, wie ich den Kunden befragen kann. Ich kann den tatsächlich observieren. Da gibt es eine schöne Geschichte von der Kinderzahnbürste, von Oral-B. Die ist ganz charmant. Man hatte halt früher die Annahme gehabt, wir haben erwachsene Hände und dementsprechend Zahnbürste, wie wir sie kennen. Und die Kinder haben kleine Hände, also machen wir die einfach noch kleiner. So, das hat aber nicht funktioniert. Und dann hieß es halt bei Oral-B, die hatten sozusagen kurze Zeit Monopolstellung dann für die Kinderzahnbürste, haben sich halt mal angeguckt, wie ein fünfjähriges Kind Zähne putzt. Und das kann man sich einfach, wenn man es wirklich sieht, nicht angucken. Ne? Die hauen sich das gegen die Wange, ja, die haben
die beißen drauf.
Und daraufhin wurde halt die Kinderzahnbürste so designt, wie sie jetzt designt wurde. Ne? Und das ist vielleicht auch noch der Punkt. Design heißt nicht, also ist glaube ich in unserem Kopf oftmals etwas schön machen. Mhm. Aber to design heißt einfach nutzerzentriert etwas entwickeln. Mhm. Ne? Und das ist oftmals in unserem Kopf falsch übersetzt.
Ja.
Wir können die Interviews führen, die wir halt machen, oder wir können es halt selbst erleben. Ne? Wo es oftmals, ich glaube, an der TU Chemnitz gibt es da ein Projekt, wo man sich selbst einen schweren Anzug anzieht und sich dann so fühlt wie eine 75-jährige Person. Dann hat man das mal selbst erlebt. Ne? Und das sind dann auch wieder Learnings, die man hat.
Genau, ne? man ist ja meistens auch auf die eigene Lösung quasi so eingeschossen, weil man hat das entwickelt jahrelang meistens und dann weiß man natürlich, wie man damit umzugehen hat. Aber jemand, der das Ding jetzt zum ersten Mal sieht und das erste Mal das benutzt, kann komplett anders damit erstmal irgendwie umgehen. Also zum Beispiel Daniel hier, also mit dem ich meiner Robotics quasi jetzt starte, der hatte eine sehr interessante Story. Der hatte vorher ja was gegründet, da ging es um, also Anvayo heißen die, da haben die so Geräte entwickelt, die so Flüssigkeiten analysieren, mal ganz kurz. Das heißt, da hast du so einen Träger, wo du halt eine Flüssigkeit drauf tust und dann musst du den Träger in das Gerät schieben und dann analysiert er das. Und dann hat er auch mal erzählt, da hatten die irgendeinen Arzt, der das zum ersten Mal verwendet hatte, das Gerät, und der hat dann die Flüssigkeit direkt in den Belüftungsschlitz von der Maschine dann reingetropft und dann war das Ding natürlich kaputt. Und dann kann man sich überlegen, okay, war jetzt einfach bloß dieser eine Typ schwierig, hat er sich verstanden? Oder müssen wir selbst an unserer Anleitung oder sowas das nochmal feilen, um das einfach noch eindeutiger zu formulieren, wie man damit umgeht und so? Also das war auf jeden Fall auch eine sehr interessante Erkenntnis, die er mal da mitgebracht hat.
Die berühmteste Geschichte bei Design Thinking ist ja die Geschichte von dem MRT. Kennt ihr die?
Nee.
Ich glaube, das war Doug Dietz, der war bei GE und war Produktdesigner und hat halt MRTs designt. Und hat dafür auch ganz viele Produktdesignpreise bekommen, Industriepreise, war halt ganz stolz. Es war in Boston und er guckt sich sein Produkt an und sieht aber ein weinendes Kind mit Mama und Papa und Schwestern trösten schon und langlaufen. Und er sieht halt sozusagen dieses Produkt das erste Mal aus den Augen des Kindes.
Ja.
Und merkt, oh mein Gott, ich habe ja eigentlich einen Schrank gebaut, wo ein großes Loch drin ist. Ne, weil du wirst da reingeschoben, es ist laut, es ist, sollst ruhig bleiben, wie soll denn das funktionieren? Und fing halt dann an, diesen Design Thinking Prozess zu durchlaufen, indem er Ärzte mit dazu geholt hat, Pflegepersonal, Designer, Spieleentwickler, wie auch immer. Und hat halt gemerkt, oh, das Problem ist doch tiefer, weil es irgendwie 80% aller Kinder müssen saniert werden, damit sie ruhig diese 20 Minuten in dem MRT sind. Und es ist für alle halt eine Stresssituation, sowohl für das Personal, als für die Eltern, als für das Kind. Und haben halt angefangen, eine Adventure-Reise zu designen. Das heißt, die Räume, wo das MRT drin war, waren Themenraum. Also war wie ein Piratenschiff gebaut und drumherum wurde eine Geschichte designt, die wurde schon mit nach Hause geschickt, dass man sich schon ein bisschen vorbereitet, ah, du bist bald Piratin und auch in der Zeit, als die Kinder drin sind, heißt es halt, Angriff auf das Piratenschiff, du musst ruhig bleiben, versteck dich, ne? Dass man auch wieder den Grund hat und daraufhin hat man halt, also die Kinder hatten total Bock, Eltern waren entspannt, Personal war entspannt. Und man hatte nicht mehr die Kosten auch für das Sanieren. Ne? Also, und da sind wir wieder bei den drei Punkten, was eine gute Idee ausmacht. Das ist halt die Wünschbarkeit, dass der Kunde sich das wünscht. Das ist in dem Fall jetzt Kind, check. Dass es machbar ist, sieht auch gut aus und sogar noch eine Wirtschaftlichkeit hat.
Ja.
Ne? Und das sind ja so, vielleicht kommt jetzt noch der vierte Bubble Nachhaltigkeit so rein. Ne?
Genau.
Ja, das ist auch interessante Anekdote, die du da nennst, weil manchmal mit der Lösung, die man schafft für jetzt das Problem, okay, wie untersuche ich einen Menschen innerlich, hast jetzt das MRT entwickelt so und dann hast du ja damit aber irgendwie wieder ein neues Problem quasi geschaffen und das muss man natürlich im besten Falle dann auch nochmal angehen in diesem iterativen Prozess, wo man dann Rückfragen hält an die Leute, die das erste Mal testen und dann immer das Produkt, was man dann entwickelt hat, immer anzupassen und da auch wirklich flexibel zu sein im besten Falle auf alle möglichen Anpassungsschritte, weil erst am Ende von dem ganzen Prozess und das kann sich wirklich manchmal echt in die Länge ziehen.
Wie man ja hier sieht, 50 Jahre oder so.
Genau, genau. Also und erst dann am Ende hast du wirklich eine Lösung für das Problem, was halt auch wirklich gut ist und wirklich alle Probleme, die man auch selbst erschaffen hat, dann wieder in sich quasi aufisst. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten und sehr anpassungsfreudig auch sein.
Du kannst von Innovationen nicht genug bekommen und willst dein Netzwerk um weitere inspirierende Persönlichkeiten erweitern? Dann beginne deine Reise auf der Road to Innovation Made in Saxony noch heute und schau bei uns und unseren Partnern vorbei. Unter futuresax.de/events findest du kostenlose Impuls- und Vernetzungsangebote, die dich und dein Vorhaben weiterbringen. Und wenn du wissen willst, wo du eigentlich gerade stehst, dann hol dir deine eigene Checkliste mit praktischen Hinweisen und Formatvorschlägen. Da kannst du fleißig einen Haken dran machen. Alle wichtigen Links findest du noch einmal in den Shownotes. Wir freuen uns auch über dein Feedback. Schreib uns doch gerne an podcast@futuresax.de.
Ja, also was, glaube ich, den Prozess des Design Thinking oder diese Methode ja ganz gut zeigt, der Kunde ist König oder Königin, ne? Und um den Kunden herum muss eben alles irgendwie funktionieren. Und das ist ja auch eigentlich dieser Sprung, ne? Wann ist es eine Idee und wann wird es halt wirklich auch eine Geschäftsidee. Ne? Sprich, wir müssen schauen, wer gibt am Ende Geld dafür aus, für das, was wir uns da haben einfallen lassen. Genau, und da gibt es natürlich jetzt wiederum, zu einer Geschäftsidee gehört am Ende ein Geschäftsmodell, das es im Endeffekt fliegt. Und auch da gibt es natürlich ein tolles Tool. Liebe Marion, erzähl uns mal, was kennst du da für ein Tool? Was können wir uns jetzt darunter vorstellen?
Sehr gerne. Wir hatten ja von uns die Punkte, dass wir irgendwie drei Sachen brauchen. Wir brauchen, dass der Kunde sich das wünscht, abgehakt, haben wir durch Design Thinking erarbeitet. Wir haben einen Prototyp, also es ist irgendwie auch machbar. Also jetzt noch die Wirtschaftlichkeit. Und jetzt kommt Cash is King und Queen, soll ich sagen.
Jawohl.
Und so ist es auch immer noch. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Idee, die einfach eine gewisse Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. Das heißt jetzt nicht, dass wir das nächste Unicorn sein müssen. Das kann auch erstmal sein, für sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also das kann erstmal an jegliche Breite auch gedacht werden. Ne? Also wir sitzen gerade im Impact Hub. Da würde man es vielleicht anders erklären, als ich will das nächste Unicorn sein. Mhm. Aber das Tool, von dem du sprichst, ist das Business Model Canvas. Also Da kann man, das Ziel des Business Model Canvas ist eigentlich in erster Form, etwas visuell aufzubereiten. Weil oftmals gründet man im Team. Das heißt, haben wir wirklich das gleiche Verständnis für die Idee? Das ist enorm wichtig. Wo wollen wir hin mit der Idee? Und ein weiterer Vorteil davon ist, man greift eigentlich alle Aspekte einer Idee ab. Also wenn wir uns das jetzt mal wie ein Theaterstück vorstellen, dann starten wir mit einer Value Proposition, mit dem Wertangebot. Und das heißt, ich möchte die Leute entertainen. Ich möchte ein Programm entwickeln, dass die Leute Bock haben zu kommen. Das heißt, ich mache es für jemanden. Das sind die Kunden oder die Kundinnen oder die Nutzer oder die Nutzerinnen. Das heißt, ich versuche, dass diejenigen entertained werden. Das heißt, ich mache das auch für die. Und damit mein schönes Wertangebot auch zu den Kunden kommt, brauche ich gewisse Kanäle, die ich bespiele. Das heißt, sie müssen erstmal auf mein Theater aufmerksam werden, die müssen sich informieren können, müssen irgendwann sagen, ja, jetzt kaufe ich ein Ticket, das ist mega gut. Und wenn es denen gut gefällt, ist es auch immer ganz gut, das ist auch ein Block, die Kundenbeziehung aufrecht zu erhalten. Das heißt, vielleicht mache ich irgendwie noch ein Rabattsystem, dass das 10. Mal dann ein kostenloses Ticket ist, etc. Und das ist auch das, was wirklich der Kunde auch nur sieht. Das kann er mit Augen, mit seiner Hören, was auch immer, begreifen. Und am Ende kommen bei mir an Einnahmen raus. Die kaufen das Ticket einmal und noch für Freunde und dann ist Katsching in der Kasse, das ist, sind meine Einnahmen. Gleichzeitig müssen wir einiges tun, damit dieses Stück, dieses Theaterstück überhaupt auf die Beine gestellt werden kann. Das heißt, wir brauchen Ressourcen und Aktivitäten. Ressourcen sind in dem Fall, wir brauchen menschliches Kapital im Sinne von Bühnenbauer, Kostümdesignerinnen, die Miete vielleicht für das Theater, wo wir unser Stück vorstellen wollen. Das sind die typischen Ressourcen, die wir haben und gleichzeitig Aktivitäten. Wir müssen das Marketing vorantreiben. Wir müssen die Bühne wirklich bauen mit den Ressourcen. Das heißt, das sind alles, die sieht der Kunde nicht. Es ist ihm am Ende auch egal, dass das alles gemacht werden muss, damit das Theaterstück am Ende funktioniert. Und wir brauchen halt Partner. Das sind vielleicht dann die Verkaufsstellen, wo meine Tickets verkauft werden. Oftmals kennt man das von Ryanair, wenn man sich da so durchklickt. Nein, ich will keinen Mietwagen, nein, ich will keine Kreditkarte, nein, ich will kein Hotelzimmer, aber das macht es uns halt möglich, so günstig nach London und Co. zu fliegen. Ja, das sind so die typischen Partner und diese kosten halt auch Geld. Also ich muss den Bühnenbildner bezahlen, ich muss die Miete bezahlen, die Designerin bezahlen, etc. Und jetzt sind wir die neuen Blöcke im Endeffekt durchgegangen. Eins fehlt noch und zwar die Kosten. Das heißt, die Sachen kosten und ein gutes Geschäftsmodell macht es erstmal aus. Das ist hier eine sehr simple Rechnung, erste Klasse Mathe. Was ist größer? Und hier ist es sinnvoll, Einnahmen größer Kosten zu haben.
Klingt sinnvoll, ja.
Klingt sinnvoll. Dann sind wir wieder bei Cash is King und Queen. Wichtiger Punkt ist trotzdem, wenn man so ein Tool das erste Mal ausfüllt, es sind alles Annahmen. Es sind alles Annahmen, die wir erstmal glauben, dass die so sind. Und dann geht es jetzt wieder darum, iterativ, und da sind wir wieder vom Anfang der Folge, wieder mit den Kunden und Kundinnen zu sprechen. Wie können wir irgendwas effizienter gestalten, dass wir die Kosten reduzieren können? Ah, die wollen gar kein einzelnes Ticket kaufen, die wollen ein Jahresabo kaufen. Dann heißt es für mich auch wieder, ich muss mein Geschäftsmodell umändern und jetzt will ich auf Jahresabo gehen. Oder die Kunden sollen gar nichts bezahlen. Na gut, dann muss ich vielleicht auf irgendwelche Stiftungen zugehen, dass die das dann bezahlen. Und somit dreht sich halt immer wieder dieses Geschäftsmodell. Und ich denke, wenn Jan eins gemacht hat, das sieht jetzt vielleicht schon wieder anders aus als das von vor einem Jahr.
Ja, du sagst ja schon, also da hat man gefühlt jeden Tag irgendwelche neuen Erkenntnisse. Vor allem, wenn man eben auch auf die Kunden oder Nutzer dann zugeht und dann fragt. Man legt denen ja nicht explizit jetzt das Blatt Papier vor die Nase und sagt, lies dir das mal durch und sag mal, was du davon hältst, sondern es ist ja viel, viel dezenter, wie man das dann mitbekommt. Wenn man zum Beispiel einen Prototypen hat von einer App oder sowas, dann kann man sagen, hier, klick dich da mal durch, gefällt dir das so, was würdest du ändern und sowas. Und dann hast du ja schon mal auch einfach den Prototypen zum Beispiel angepasst und genauso auch auf die finanzielle Seite. Zum Beispiel könnte sein, du hast das Problem jetzt gelöst mit deiner Lösung und hast die Annahme getroffen, dass das so und so viel kosten muss, damit das wirtschaftlich tragbar ist. Sagt aber der Nutzer, oh, das ist mir aber eigentlich gar nicht so viel wert. So, das wäre erstmal blöd. Dann muss man denken, okay, was kann ich denn jetzt machen, um da irgendwie entgegenzukommen? Entweder man hat noch mehr Features, dass man quasi noch mehr Value halt, also noch mehr Wert gibt, um das dann halt wieder auszugleichen. Oder man macht halt über irgendwelche Partnerprogramme, dass man sich dadurch Geld noch extra mit reinholt, damit es einfach für einen selbst wieder wirtschaftlich tragbar ist, auch vom Preis runterzugehen. Das sind dann alles solche Parameter, die sich irgendwie alle gegenseitig bedingen und beeinflussen. Und deshalb muss man da einfach ganz, ganz flexibel sein, sehr offen sein für Veränderungen und für Anpassungen, weil nur so kommt am Ende dann auch wirklich ein passendes System auch zusammen.
Genau, und Marion hat es ja eingangs schon gesagt, du liebst die Post-its.
Ja, da gibt es immer vieles. Viele Post-its mit vielen verschiedenen Farben. Das kommt darauf an, wie das Geschäftsmodell aussieht. Genau,
genau deswegen, also so wie ich es auch erlebt habe, gesehen habe, wird dieses Canvas, also diese Leinwand, ist es ja im Endeffekt einfach übersetzt, eben schön groß ausgedruckt, mit Post-its gearbeitet. Man kann flexibel alles Mögliche nochmal verändern, wenn man feststellt, oh nee, so ist es doch gar nicht, wie ich mir das gedacht habe. Und was vor allem für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal relevant ist, ne, wenn ihr früh schon Investoren sucht, wie die Omi oder den Opi oder keine Ahnung, die verstehen am Ende halt sehr, sehr gut, was ihr macht, weil ihr alles auf einen Blick habt. Und wenn ihr jetzt interessiert seid an so einer Vorlage, wir werden die euch in den Shownotes nochmal verlinken, genauso wie auch den Prozess vom Design Thinking. Genau, liebe Marion, du hast jetzt gerade das sehr gut erklärt, wie in der Theorie so ein Business Model Canvas ausgefüllt werden kann, ne? Also wie man das sozusagen angehen kann. Du kommst ja aber aus der Praxis, du hast ja schon sehr, sehr viel gesehen und gehört und miterlebt, deswegen hast du irgendwie ein schönes Beispiel für uns?
Ja, habe ich. Ein Team, was mich mal, also das ich nicht persönlich kenne, aber was mich sehr beeindruckt hat, war das Team OLED. Es war eine junge Truppe, also passend zur Next Gen von euch. Und die haben an dem Business Model Wettbewerb mitgemacht und haben einfach erzählt, wie sie diesen Prozess durchlaufen haben. Und es fing eigentlich alles damit an, dass die gerne im Krankenhaus, wenn wir normalerweise den Clipper ranbekommen für die Sauerstoffsättigung, dass sie das gerne kabellos haben wollen. Ne? Und jetzt haben wir ja vor uns gesagt, super, geh zu den Leuten und frag, ob die das wollen. Haben die gemacht, sind zu den Schwestern und haben gesagt, geil, bleiben wir manchmal dran hängen, ist total doof, ist immer im Weg, finden wir total super. Dann war natürlich das Häkchen erstmal bei den Gründern, na super, machen wir, ziehen wir durch. Und dann gibt es oftmals Barrieren, die man manchmal nicht kennt. Ne, nämlich in dem Fall der Unterschied zwischen Nutzer und Kunde. Die Schwestern und Pfleger sind natürlich gerade die Nutzerinnen und hätten Bock drauf gehabt, aber entschieden wird es oben beim Controlling. Und die sagen natürlich, läuft doch auch so, warum muss ich jetzt investieren und das machen? Und das war aber halt auch das Learning für das Team, zu sagen, wir müssen die Idee verwerfen. Also weg damit. Ne? Und in dem Augenblick war bei einem Teammitglied in der Verwandtschaft, dass es zum plötzlichen Kindstod kam bei jemandem. Und daraufhin sind sie auf diese Idee gesprungen und haben jetzt eine Socke entwickelt, die einfach das trackt, das Kind über das erste Jahr und bis die größte Gefahr vorbei ist und da jetzt ihren Impact sehen. Ne? Und auch da viel gelernt haben im Sinne von, wir wollten es eigentlich gerne nur vermieten, weil man braucht es halt nur das erste Jahr. Also warum dann nicht einfach dann wieder zurückgeben? Haben das wieder getestet, sind zu Toys R Us, haben geguckt, naja, kann ich hier mit Müttern und Vätern reden? Und die wollen halt das alle kaufen. Also Erstlingseltern wollen alles kaufen. Naja, das denkt man ja mal erstmal nicht. Das heißt, da wieder umgeschwenkt, von Mieten auf Kaufen. Na, wie viel wollen die bezahlen? AB-Tests gemacht. Mhm. Na, wollen bis $300 zahlen. Und das sind halt so coole Geschichten, wo man merkt, mit diesem Tool, wenn man das wirklich iterativ nutzt, wie sich das verändert, macht großen Spaß anzusehen.
Cool.
Und jetzt gibt es, glaube ich, schon die dritte Version dieser Socke.
Also. Stark. Ja, das zeigt halt einfach, ne? Es ist alles super, super dynamisch und man muss immer wieder eine Antwort liefern auf diese Veränderung, die einen einfach permanent begegnet. Ne? Und und das war jetzt einfach ein cooler Abschluss nochmal so. Ne? Ich würde nochmal kurz zusammenfassen, was wir aus der Folge jetzt einfach auch so mitnehmen sollten. Erster Schritt ist, ein echtes Problem zu finden. Na, also echt im Sinne von, es lohnt sich dafür, eine Lösung zu finden. Dann, dass man das natürlich auch klar definieren muss, um dann auch wirklich eine coole Idee daraus entwickeln zu können. Dafür gibt es natürlich Werkzeuge. Na, wir haben euch hier ein paar vorgestellt mit Design Thinking, aber auch mit dem Business Model Canvas, wo ihr die Vorlagen in den Shownotes findet. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich euch nach euren Lifehacks frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Okay, mein Lifehack ist, auf jeden Fall die Attitude immer zu haben, also die persönliche Einstellung, dass man sich immer anpassen muss und zumindest offen sein sollte, sich anzupassen. Also achtet da wirklich drauf. Immer, falls, wenn es einfach mal so persönlich oder so ganz spontan kommt, so jemand übt irgendwie Kritik aus, man sagt erstmal, na, okay, das ist aber nicht meine Idee, ich wollte das eigentlich so und so machen. Ist ja ganz natürlich so. Aber dann sollte man sich auf jeden Fall ins Bein kneifen und sagen, okay, ist da vielleicht doch was dran, was er mir hier gerade irgendwie erzählt oder kritisiert. Und dann eben einfach voll offen zu sein dafür und das dann eben auch ernst zu nehmen und auch irgendwie zu versuchen, zu ja eben auch anzuwenden. Später kann man immer noch sagen, falls man nicht zufrieden damit ist, dass man noch andere Leute fragt über die Kritik, was der eine quasi vorgeschlagen hat, ob das denn auch vielleicht kritikfähig ist oder sowas. Aber das ist halt immer so ein Hin und Her und so ein iterativer Prozess. Und da der Kern, der da drin steckt, ist eben einfach diese Anpassungsfähigkeit. Und die sollte man immer dabei haben. Genau.
Sehr gut. Meiner schließt sich, denke ich, sogar ziemlich gut an, unabgesprochen. es gibt so eine Devise, die heißt Fail fast and cheap. Hm. Das heißt, probiert viel aus, macht Fehler, jetzt nicht bewusst irgendwo, jetzt blöd irgendwo reinspringen, aber wenn Fehler gemacht werden, ist es überhaupt nicht schlimm. Das sind halt wirklich genau diese Lernkurven, die wir brauchen. Und darin steckt auch natürlich diese Anpassungsfähigkeit oder einfach schon mal sehr simpel anzufangen und jetzt nicht alles auf eine Karte zu setzen, da das Geld reinzuwerfen, was man sich irgendwie durch die Weihnachts der letzten Jahre erarbeitet hat, sondern tatsächlich gut durchdacht, schnell zu lernen.
Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank euch beiden für diese wunderbare zweite Folge unseres Podcasts. Ich freue mich auf die nächste und ja, bis bald.
Vielen Dank. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Danke euch fürs Zuhören. Hört wieder rein, denkt neu und fangt vor allem an. Bis zum nächsten Mal.
Generation Innovation ist eine Produktion von FutureSachs, der Innovationsplattform des Freistaates Sachsen, gemeinsam mit der sächsischen Next-Gen-Community. Moderiert hat Caroline Pechmann. Für diese Folgen haben Jan Wawarek und Lukas Haas recherchiert. Lukas Haas hat diese Folge aufgenommen und produziert. Für die Öffentlichkeitsarbeit von FutureSachs ist Robert Schulz verantwortlich.